ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Stoppen Verbote die Gewalt? Deutschland diskutiert über Messer.
Der Messerangriff in Solingen kommt für die Politik zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, so kurz vor den Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Das Thema Migration ist ein großes Thema und eines, das für den Erfolg der AfD in Ostdeutschland bedeutend ist. Es kommt also sehr darauf an, wie sich die Parteien nun positionieren. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern nach Solingen gefahren. Heute steht ein Treffen mit CDU-Fraktionschef Friedrich Merz auf seinem Terminkalender. Merz hat sich am Wochenende eindeutig geäußert. Er fordert unter anderem einen Aufnahmestopp für Asylbewerber aus Afghanistan und Syrien. Uli Haug in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie ist denn die Position des Kanzlers? Wie hat er sich zu dem Anschlag in Solingen geäußert?
Er hat sich lange Zeit zurückgehalten und gestern dann hat er ganz klar und ganz unmissverständlich diesen Anschlag verurteilt und er hat sich auch nochmal an die Helfer gewandt und hat denen gedankt und er hat auch Ankündigungen gemacht, also beispielsweise was eine Verschärfung des Waffenrechts mit Blick auf das Führen von Messern angeht. Er hat auch eine Taskforce mit den Ländern angekündigt, was die Optimierung von Abschiebungen angeht. Also das waren die Dinge, die er in einem kurzen Statement da in Solingen gestern gesagt hat.
Die Bundesinnenministerin hat ja auch eine Verschärfung des Waffenrechts angekündigt. Messerverbotszonen, die der Polizei die Möglichkeit zu anlasslosen Kontrollen geben und Beschränkungen bei der Klingenlänge von Messern, die man mitführen darf. Wie schnell wird das denn umgesetzt werden?
Also der Kanzler hat gesagt, es soll schnell umgesetzt werden und die Signale, die gestern insbesondere aus der FDP gekommen sind, waren dahingehend zu deuten, dass man offensichtlich dazu auch bereit sein wird. Allerdings darf man schon auch die Frage stellen, was so etwas dann bringt und ob sich ein mutmaßlicher islamistischer Terrorist davon beeindrucken lässt, wenn eben keine Messer mit 12 Zentimetern Klingenlänge mitgeführt werden dürfen, sondern nur noch 6 cm Klingenlänge. Was das wirklich in der Praxis bringen soll, bringen wird, da gibt es doch erhebliche Zweifel und das muss man erstmal abwarten.
Eine Verschärfung beim Asylrecht ist keine mal eben schnell umsetzbare Maßnahme. Was wäre denn da tatsächlich möglich, wenn wir mal den Vorschlag von Friedrich Merz unter die Lupe nehmen, Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen?
Das wird sehr unterschiedlich bewertet. Aus dem Kanzleramt vom Regierungssprecher hieß es gestern, dass man eben vor allem über Vorschläge reden möchte, die verfassungskonform sind. Da müssen wir die Frage stellen, will Friedrich Merz tatsächlich dieses individuelle Recht auf Asyl schleifen? Will er es möglicherweise abschaffen? Es gibt CDU-nahe Staatsrechtler, die sagen, so ein Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen, der wäre durchaus umsetzbar, auch ohne Grundgesetzänderung. Es gibt aber auch Sicherheitsexperten, die sich die Frage stellen, was jetzt ein grundsätzlicher Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen mit der Abwehr von Terrorismus zu tun haben würde und ob das nicht letztlich dann auch dem Wahlkampf geschuldet ist. Also es sind höchst komplexe Fragen, die man nur schwer runterbrechen, vereinfachen kann und es sind viele rechtliche Fragen zu klären und man darf durchaus auch den Zweifel haben, dass das auf die Schnelle heute bei diesem Treffen zwischen Kanzler und Oppositionsführer klappen wird.
Der Innenausschuss des Bundestages wird am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Was ist von diesem Treffen zu erwarten?
Ich glaube, es ist nicht besonders viel Neues zu erwarten. Es ist in solchen Fällen durchaus üblich, dass die zuständigen Ausschüsse im Bundestag, dass die Parlamentarier da auch entsprechend nochmal unterrichtet werden vom zuständigen Innenministerium, aber auch von den Sicherheitsdiensten, also beispielsweise von der Polizei oder eben auch von den Geheimdiensten, um sie eben auf den aktuellen Stand zu bringen. Möglicherweise gibt es bis Freitag weitere Ermittlungsergebnisse. Das müssen wir aber natürlich abwarten.
Die Polizei begrüßt Waffenverbotszonen, weil sie anlasslose Kontrollen ermöglichen. In Hessen gibt es diese Zonen bereits in 3 Kommunen, in Frankfurt, in Wiesbaden und seit kurzem auch in Limburg. Vorreiter ist die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden. Wie die bisherigen Erfahrungen dort aussehen mit so einer Messerverbotszone, das hören wir von Birgitta Söhling.
Seit 5 Jahren sind Teile der Wiesbadener Innenstadt Waffenverbotszone. Nach 20 Uhr können Stadt- und Landespolizei Passanten hier anlasslos kontrollieren.
Hallo, guten Abend. Wir kontrollieren wegen der Waffenverbotszone. Nehmen Sie mal bitte die Hände aus dem Säckel.
Messer, Schlagringe, Pfefferspray und Ähnliches sind hier nicht erlaubt. Die Polizei darf sie sofort einziehen. Bei Kontrollen haben die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr 74 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Darunter 39 Messer, sagt Polizeipräsident Felix Paschek.
Wir haben im Programm sichere Innenstädte viele Kräfte, samstags nachts, freitags nachts auf der Straße. Die hätten wir auch auf der Straße, wenn es die Waffenverbotszone nicht gäbe. Aber die Waffenverbotszone gibt uns eine gute Grundlage, Messer, die wir feststellen, dann auch dauerhaft wegzunehmen und zu sanktionieren.
Es sind vor allem junge Männer unter 30, die ein Messer in der Tasche haben. 2 Gruppen von Personen werden besonders häufig mit Waffen angetroffen, erklärt Felix Paschek.
Einerseits sind das tatsächlich Polizeibekannte, Mehrfach- und Intensivtäter, die Messer mitführen. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch vermehrt fest, dass junge Männer, die bisher polizeilich überhaupt nicht in Erscheinung getreten sind, Messer mitführen zum vermeintlichen Selbstschutz.
Vermeintlicher Selbstschutz aus Sicht der Polizei ebenso unnötig wie gefährlich, weil ein Streit aus nichtigem Anlass leicht eskalieren und durch Messerstiche tödlich enden kann. Genau das ist in Wiesbaden 2017 passiert und war einer der Auslöser für den 10-Punkte-Plan Sicheres Wiesbaden, der neben Videoüberwachung und einem Programm zur Gewaltprävention auch die Einrichtung einer Waffenverbotszone umfasst. Für den Polizeipräsidenten ist sie ein wichtiger Baustein, den öffentlichen Raum sicherer zu machen.
Ich glaube, vielleicht eine steile These, es sind weniger Messer auf der Straße und damit reduziert sich die Gefahr von Eskalationen in Einzelfällen.
Die Stadt Limburg hat gerade erst eine Waffenverbotszone eingeführt. Auch im Frankfurter Bahnhofsviertel gilt eine Waffenverbotszone. Hier prallen Rotlichtmilieu, offene Drogenszene und Partygänger aufeinander. Ein Hotspot der Kriminalität. Oberbürgermeister Mike Josef bei der Einführung im November 2023.
Wir sind alle einer Meinung, dass es so nicht bleiben kann im Bahnhofsviertel, dass wir eine Verbesserung der Situation brauchen. Und wir stellen auch gleichzeitig fest, dass beispielsweise die Pfefferspray- und Messerdelikte in den letzten 4 Jahren um 300% gestiegen sind.
Seitdem wurden laut Ordnungsamt Frankfurt 68 gefährliche Gegenstände beschlagnahmt, darunter 58 Messer. Erst im Juni hat Frankfurt die Waffenverbotszone um das Gebäude des Hauptbahnhofs erweitert. Letzte Woche wurde dort ein Mann erschossen. Das hat in den sozialen Medien Spott über die Waffenverbotszone hochkochen lassen. Nur sind Schusswaffen in Deutschland ohnehin nicht erlaubt, unabhängig von Verbotszonen. Und man wird gezielte Morde, wie mutmaßlich in diesem Fall, dadurch auch kaum verhindern können. Wiesbaden jedenfalls hat seine Waffenverbotszone im vergangenen Jahr wissenschaftlich bewerten lassen. Die Gießener Kriminologin Britta Bannenberg empfiehlt klar die Weiterführung. Auch die polizeiliche Kriminalstatistik spricht dafür, sagt Polizeipräsident Felix Paschek.
In Hessen sind die Zahlen hochgegangen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen ist die Gewaltkriminalität gestiegen. Im Bereich der Polizeidirektion Wiesbaden ist sie zurückgegangen.
Dezernent Andreas Kowoll, zuständig für Ordnungsamt und Stadtpolizei in Wiesbaden, zieht allerdings ein deutlich nüchterneres Fazit der letzten 5 Jahre. Setzt man die Zahl der aufgefundenen Waffen ins Verhältnis zur Zahl der kontrollierten Personen, dann sei nur ein minimaler Rückgang festzustellen, rechnet er vor.
Ich würde sagen, dass es ein kleiner, aber vielleicht auch nicht ganz unwirksamer Baustein sein kann, aber für eine Prävention im Bereich von Gewaltkriminalität muss man deutlich mehr Maßnahmen ergreifen als eine Waffenverbotszone einrichten.
Der Anschlag von Solingen hat der Diskussion über Delikte, bei denen ein Messer zum Einsatz kommt, nochmal Schub gegeben. Die Kriminalität in Deutschland steigt derzeit wieder an und das betrifft alle Delikte. Und auch die Angriffe mit Messern haben dadurch eben zugenommen. Messer sind leicht verfügbar, relativ unauffällig mitzuführen und sie haben große Wirkung. Ich habe gesprochen mit Jens Moorherr, er ist Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Herr Moorherr, was erzählen denn Polizistinnen und Polizisten? Sind sie auf der Straße bei der Streife zunehmend mit Messerangriffen konfrontiert?
Ja, das sind keine Einzelfälle mehr und spätestens seit dem Mord an unserem Kollegen Christoph Rehm 2015 am Bahnhof in Herborn ist das Thema Messer und Gewalt bei uns angekommen.
Wie werden die Polizeikräfte denn auf solche Angriffe vorbereitet?
Wir werden gut vorbereitet, wenn man das als gut bezeichnen kann. Denn jede Situation, die sich im Realleben abspielt, ist ja nicht planbar oder vorher zum Training geeignet. Das heißt, die Situationen sind nicht vorhersehbar und manchmal bleibt auch keine Zeit, um zu reagieren, denn mit dem Messer kann ich in Sekundenschnelle agieren und totbringen kann ich das Messer einsetzen.
Ja, was macht man da als Polizist, wenn einer das Messer zückt, womöglich noch ein Riesenteil mit einer riesig langen Klinge?
Es muss gar nicht so lang sein, die Klinge. Wir sind mit Passivschutz erstmal ausgestattet. Das ist alles nach Herborn 2015 gekommen, aber auch diese Ausstattung, das ist Schnittschutz im Halsbereich. Die habe ich auch nicht permanent dabei und auch schon gar nicht bei diesen Temperaturen. Wenn ich jetzt beim Museumsuferfest zum Beispiel Dienst mache, dann sorge ich ja dafür, dass ich, naja, so ein bisschen Wind noch abkriege. Also es ist unheimlich schwierig für die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, will nun das Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von 6 Zentimetern statt bisher 12 Zentimetern mitgeführt werden dürfen und Springmesser zum Beispiel gar nicht. Könnte aus Ihrer Sicht ein verschärftes Waffenrecht helfen, die Messergewalt einzudämmen?
Grundsätzlich ja, wäre eine Verschärfung des Waffenrechts sinnvoll. Man muss aber genau hinschauen. Es gibt ja sozusagen Kategorien, die Messer natürlich tragen dürfen, ob das Handwerker sind oder ob das auf der anderen Seite auch Jagdausübende sind, keine Frage. Messerkriminalität mit Waffengesetzen zu begegnen ist das eine, durch Waffenverbotszonen zu begegnen ist das andere.
Was halten Sie von Waffenverbotszonen?
Die GdP unterstützt die Einrichtung von Waffenverbotszonen, das haben wir hier in Wiesbaden erfolgreich getan und auch in Frankfurt und haben uns auch darüber gefreut, dass der Oberbürgermeister da erstmal Kante gezogen hat. Kassel, Marburg warten und zögern, weiß ich nicht warum, denn es ermöglicht nach einer Einrichtung einer Waffenverbotszone meinen Kolleginnen und Kollegen anlassunabhängig zu kontrollieren. Das wird auf keinen Fall verhindern, dass ein Mensch eine Waffe, ein Messer oder sonst was in den Bereich bringt, weil wir können nicht alles und jeden kontrollieren. Aber zumindest wirkt es abschreckend, das zeigen ja auch die Zahlen im niedrigschwelligen Bereich der sichergestellten Waffen oder gefährlichen Gegenständen.
Islamistische Attentäter wie der in Solingen werden sich von Messerverbotszonen und eingeschränkten Klingenlängen nicht von ihren Taten abhalten lassen. Welche Regelungen würden der Polizei denn helfen, islamistische Gefährder besser zu identifizieren und zu überwachen?
Nun, wir haben eine absolute Gemengelage in den Länderpolizeien und auch im Bund. Wir brauchen IT-gestützte, KI-gestützte Ermittlungsmöglichkeiten, um auch gerade dem islamistischen Terrorismus zu begegnen. Wir haben in Hessen Hessen-Data, das hat im Übrigen Nordrhein-Westfalen, da heißt es dann anders, Bayern und Hamburg auch, aber im Bundesinnenministerium sträubt man sich gegen eine bundesweite Einführung und auch die anderen Länder zögern. Selbiges gilt natürlich für die Vorratsdatenspeicherung. Also wir könnten längst schon rechtliche Befugnisse haben, die wir immer noch nicht haben dürfen, weil es der Gesetzgeber nicht umsetzt. Und das sind alles Tools, Möglichkeiten, die uns handlungsunfähig machen im Kampf gegen die weltweite Kriminalität.
Der Bundeschef der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, hat vorgeschlagen, Besitzer gefährlicher Messer mit einer Amnestieregelung und materiellen Anreizen zur Abgabe ihrer Waffen zu bewegen. Und in Großbritannien sind seit gestern die Bürger aufgefordert, Macheten und sogenannte Zombie-Messer abzugeben. Was halten Sie von solchen Aktionen?
Das ist schon erfolgreich in anderen Ländern durchgeführt worden. Ich darf da an Australien oder an die USA oder in die Niederlande verweisen. Kopelke hat das mit einem Lächeln im Knopfloch gemacht, indem er da das Netflix-Angebot angeboten hatte. Da hat wenigstens die Presse drüber berichtet, aber es ist ein Mittel natürlich, um dort mal sozusagen Waffen einzusammeln. Aber es wird lange nicht ausreichen, diejenigen, die im Besitz von verbotenen Gegenständen sind, Waffen und Messer, denen das dann entsprechend abzunehmen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Die Messerattacke in Solingen am letzten Freitag war der traurige Höhepunkt von Messerattacken in diesem Jahr. Vorher gab es zum Beispiel Streitigkeiten zwischen zwei jungen Männern auf dem Erntefest in Bad Soden-Allendorf. Einer zog ein Messer und wurde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen. Im Juni hatte ein junger Mann am Frankfurter Mainufer eine Frau mit einem Cuttermesser angegriffen und schwer verletzt. Der Verdächtige sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Und besonders im Gedächtnis ist der Tod eines Mannheimer Polizisten, der nach einem Messerangriff im Mai dieses Jahres seinen Verletzungen erlag. Über die Messergewalt habe ich gesprochen mit Professor Dirk Bayer. Er ist Gewaltforscher am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention in Zürich. Herr Professor Bayer, steigt die Zahl der Angriffe mit Messern tatsächlich oder wird nur viel darüber berichtet?
Derzeit ist tatsächlich ein medialer Fokus auf Messergewalt festzustellen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Zahlen ernst nehmen, die es gibt. Die Polizei erfasst seit 2021 Messerkriminalität. Und gerade im letzten Jahr ist diese um etwa 10% gestiegen. Die Zahlen haben ihre Nachteile, aber dennoch muss man davon ausgehen, tatsächlich, da verändert sich etwas zum Negativen. Man muss aber auch noch dazu sagen, es ist nicht nur die Messerkriminalität, die steigt, sondern wir haben in Deutschland ein zunehmendes Gewaltproblem insgesamt.
Aber diese Messerattacken, die beunruhigen einen besonders, wenn sie auf offener Straße passieren. Wo kommt das Messer denn am häufigsten zum Einsatz? Eher im öffentlichen Raum oder eher im häuslichen Umfeld?
Es gibt tatsächlich zwei Bereiche, die wir unterscheiden müssen. Und den ersten Bereich, über den reden wir zurzeit kaum, das ist der häusliche Bereich. Auch hier, je nach Statistik, jede vierte Tat, manchmal ein paar mehr Taten, passieren im häuslichen Kontext. Und das ist nicht überraschend, weil mein Messer sind zu Hause. Zu Hause gibt es Konflikte. Wir reden aber eher über den zweiten Typus. Das ist die Messergewalt im öffentlichen Raum. Da reden wir insbesondere über Gewalt, die von jungen Männern ausgeht. Die Messer, die sind schnell in den Hosentaschen heute, schneller als das früher der Fall gewesen ist. Und das führt dann auch zu Konflikten, das führt zu Eskalation und dann auch zu solchen schweren Messerangriffen.
Nun will Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum einschränken. Dafür soll das Waffenrecht verschärft werden. In der Öffentlichkeit sollen Messer demnach nur noch bis zu einer Klingenlänge von 6 Zentimetern statt bisher 12 Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser soll ein generelles Umgangsverbot geschaffen werden. Für wie sinnvoll halten Sie diese Maßnahme?
Die Frage, ob es sinnvoll ist, lässt sich auf verschiedenen Ebenen beantworten. Ich finde sie sinnvoll mit Blick darauf, dass wir eine einheitliche Gesetzgebung haben. Weil bislang ist sie doch recht komplex. Es werden unterschiedliche Messertypen unterschieden. Manche sind verboten, manche nicht. Wenn man sagt, jetzt 6 Zentimeter, das ist die Länge. Das ist erstmal prinzipiell ein gutes Signal. Wenn man sinnvoll mit Blick auf Prävention denkt, muss man ehrlich sagen, Gesetze haben keine wirklich präventive Wirkung. Menschen verändern ihr Verhalten nicht, weil es plötzlich ein Gesetz gibt, gerade die jungen Männer, die haben ganz andere Anerkennungsbeziehungen, deswegen hören die nicht auf, sich das Messer in die Tasche zu stecken. Also da muss man noch deutlich mehr machen, da muss die Polizei mehr kontrollieren, da muss in den Schulen mehr passieren, mehr Aufklärungsarbeit passieren, dass das wirklich in den Griff bekommen wird.
Also Aufklärungsarbeit, wie kann die denn konkret aussehen, damit junge Männer eben nicht mehr das Messer in die Tasche stecken?
Man muss erstmal darüber reden und das muss in jeden Kopf, dass es dann auch jetzt schon Messer verboten sind bestimmter Größe, dass es keine Mittel sind, um seine Männlichkeit zu unterstreichen beispielsweise, dass man da andere Wege gehen muss. Man muss also in das Gespräch, in die Beziehung mit den jungen Menschen gehen. Das macht teilweise auch schon die Polizei. Es wäre natürlich viel besser, wenn das Schule, wenn das Familie, Elternhaus machen würde. Also einfach erstmal ins Gespräch gehen und auf die Gefahren hinweisen. Messer sind nicht nur gefährlich für das Gegenüber, man schadet sich auch selber, wenn man das Messer in die Hosentaschen steckt. Also einfach ins Gespräch kommen, das ist ein erster Schritt, um da möglicherweise eine Prävention zu erzielen.
Großbritanniens Regierung hat die Bevölkerung jetzt dazu aufgerufen, Messer mit langen Klingen bei der Polizei abzugeben. Menschen, die dem nicht nachkommen, müssen sogar mit Haft rechnen. Ist das ein Weg, den Sie positiv bewerten würden?
Ein ähnlicher Vorschlag gab es ja vor kurzem auch schon in Deutschland. Also es hieß, wenn junge Männer ihre Messer abgeben, kriegen sie ein Netflix-Abo. Also dass man dazu auffordert, Waffen bei der Polizei abzugeben. Auch da wurde schon kritisch diskutiert. Jetzt in Bezug auf Großbritannien würde ich dazu sagen, diese hohe Strafandrohung, diese Härte, die man damit zeigen will, du kommst ins Gefängnis, auch das wirkt leider nachgewiesenermaßen nicht. Einfach nur, weil eine hohe Strafe auf dem Verhalten steht, verzichten Menschen nicht darauf. Es ist viel komplexer Kriminalitätsphänomene. Von daher glaube ich, einen Aufruf kann man durchaus stoppen, gebt eure Messer ab, aber man soll davon nicht zu viel erwarten.
Der Einsatz von Messern bei Gewalttaten ist ja nicht nur in Deutschland ein Problem. In Großbritannien sterben immer wieder Menschen bei Messerangriffen, darunter auch viele Jugendliche. Die Regierung hat nun eine Aktion gestartet, die diese Waffen aus dem Verkehr ziehen soll. Sie fordert Menschen auf, Macheten sowie sogenannte Zombie-Messer abzugeben. Zombie-Messer, das sind Stichwaffen mit großen verzierten Klingen. Die Stichwaffen sollen bis zum 23. September bei Polizeistationen in England und Wales abgegeben werden können, auch anonym. Ab 24. September droht Besitzern von solchen Messern dann eine Haftstrafe. Franziska Hoppen berichtet.
Zombie-Messer sind von Zombie-Filmen inspirierte, lange und verschnörkelte Messer. Ihre Griffe sind bunt, die Klingen oft verziert, zum Beispiel mit Totenköpfen. Genau diese Messer tragen immer mehr Jugendliche auf Londons Straßen, sagt Jugendarbeiter Tyler Clancy im BBC-Interview.
Young people are absolutely petrified to be out on the streets. We find that usually the young people that are carrying these knives are more so carrying them for their own safety.
Junge Menschen hätten riesige Angst auf den Straßen. Die Messer würden ihnen Sicherheit geben. Laut Polizei waren letztes Jahr knapp 20% der Täter von Messergewalt Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren. Und gerade in London stiegen die Fälle um 16% zwischen März 2023 und März 2024. Landesweit gab es letztes Jahr insgesamt 7% mehr Messerangriffe. Und auch andere Städte, Bristol zum Beispiel, beobachten, dass Messerträger immer jünger werden.
There's as young as 6 or 7 year olds carrying knives.
Zach Dugdale, ebenfalls Jugendarbeiter, berichtet von 6- und 7-Jährigen, die mit Messern unterwegs seien. Und Martin Bisp von der NGO Empire Fighting Chance, die benachteiligte Jugendliche unterstützt, von Normalisierung.
A young person gave us a quote to say that leaving home without my knife would be like leaving home without my phone.
Das Haus ohne Messer zu verlassen sei wie das Haus ohne Handy zu verlassen, habe ein Jugendlicher zu ihm gesagt. Ein neues Gesetz soll bald Besserung bringen. Ab dem 24. September werden Produktion, Transport, Verkauf und Besitz von Zombie-Messern und Macheten verboten. Bei Verstoß drohen bis zu 4 Jahre Haftstrafe. Bis dahin bittet die Polizei Besitzer, ihre Messer freiwillig auf den Revieren abzugeben. Locken soll sie eine Belohnung.
So we hope that that goes some way to provide people with the incentive to come in.
Die Polizei hoffe, dass das etwas bringe, sagt Ian Hughes, Kriminalhauptkommissar der Polizei in Essex. 10 Pfund umgerechnet 12 Euro überweist die Polizei pro Messer, die außerdem nicht auf Fingerabdrücke untersucht würden. Wer sie abgebe, habe nichts zu befürchten.
There is no form of prosecution being suggested.
Für viele Opferangehörige ist das ein richtiger Schritt, der aber nicht weit genug geht. Denn reguläre Messer liegen weiterhin in jeder Küchenschublade, während die Ursache für Gewalt bleibt.
My child got stabbed with a camping knife.
Mein Kind wurde mit einem Campingmesser erstochen. Ein anderes mit einem Küchenmesser. Ist das wirklich wichtig? Das sind nur Symptome. Wir müssen uns damit beschäftigen, was in den Köpfen der Jugendlichen und der Gesellschaft los ist.
Young people and in our society.
Sagt Mark Prince, der sich gegen Messergewalt einsetzt, seit sein Sohn mit 15 Jahren erstochen wurde. Die Angriffe werden auf Gangrivalitäten zurückgeführt und auf Armut. Zahlen des Nationalen Gesundheitsdienstes zeigen, Ärzte behandeln mehr schwarze Menschen und andere nationale Minderheiten mit Stichwunden als weiße. Die Gewalt wird auch auf 70% Einsparungen in der Jugendarbeit innerhalb eines Jahrzehnts zurückgeführt. Auf Einsparungen bei der Polizei, ebenso wie auf Verherrlichung brutaler Videos in sozialen Netzwerken. 3 Gründe stechen aber hervor, sagt Peter Nehru von der Universität Cambridge.
There are 3 factors that appear to be the strongest ones associated: drug use, mental health issues and prior experience of violence, including a fear of bullying.
Drogen, mentale Probleme und Erfahrungen mit Gewalt seien die 3 wichtigsten Faktoren, die Messergewalt begünstigen würden. Neben dem Einsammeln von Zombie-Messern hat die neue Labour-Regierung also noch viel vor sich. Sie hat versprochen, die Zahl der Messerangriffe innerhalb von 10 Jahren zu halbieren.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.